Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet, aber über den Tag hinaus gültig am Donnerstag, dem 7. August 2025. Ich habe vorhin einen längeren Exkurs, eine Analyse aufgenommen zum Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Schweiz. Jetzt möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das etwas über den schweizerischen Zusammenhang hier weiter hinausweist, und zwar mit der Frage, soll man mit Putin eigentlich verhandeln oder ist das Appeasement-Politik, Beschwichtigungspolitik gegenüber einem Diktator, gegenüber einem Kriegsverbrecher, gegenüber einem Lügner und Betrüger, deshalb irregeleitet jetzt die Bestrebungen der Regierung in Washington, nur zu erklären durch eine irrationale Männerfreundschaft zwischen den ohnehin autokratisch veranlagten Herren Trump und Putin. Also aufhören mit dieser Diplomatie, aufhören mit diesen Gesprächen. Das ist Appeasement-Politik. Man füttert das Krokodil und merkt nicht, dass man am Schluss selber davon gefressen wird. Das ist so der Vorwurf, den man hört. In vielen deutschen Zeitungen ist das sozusagen der Industriestandard, auch in deutschen Talkshows. Viele deutsche Politiker und Publizisten, Meinungsmacher verwenden diesen Ausdruck. Hört auf mit Putin zu verhandeln, das ist Appeasement. Und wir müssen doch Kante zeigen gegenüber den Diktatoren, gegenüber den Autokraten. Und ohne dass man das argumentativ dann näher ausführen müsste, spielt man sozusagen auf dem Resonanzkasten der Geschichte, denn das Wort Appeasement-Politik ist für alle, die schon mal ein bisschen was von der Geschichte gehört haben, natürlich als negativ konnotierter Begriff oder als verseuchter Begriff irgendwo in den Hirnwindungen noch aufzuspüren. Also Appeasement-Politik mit Putin auf keinen Fall, das führt in den Abgrund. Wir haben es ja im Zweiten Weltkrieg mit Hitler gesehen. Appeasement, ja oder nein, das ist die Frage. Und ist es denn überhaupt Appeasement, wenn man mit dem russischen Präsidenten diskutiert? Das ist die Frage, der ich in der kommenden Sendung, jetzt in dieser Sendung, nachgehen möchte. Und eine Grundlage oder ein Ausgangspunkt für meine Ausführungen bildet dieses Buch hier, ein Bestseller in Großbritannien. Tim Bovary, ein junger Historiker, ehemaliger Journalist, jetzt Buchautor, der hervorgetreten ist und sich große Akkoladen hier einheimste, gerade mit dieser Publikation, mit seinem Debüt «Appeasing Hitler, Chamberlain, Churchill and the Road to War». Sehr viel Lob hat er hier eingefangen, der junge Tim Bovary, ein aufsteigender Stern am Himmel der Historikerzunft in Großbritannien. «Appeasing Hitler», übrigens ein wirklich tolles Buch, packend geschrieben, mit vielen anschaulichen Details auch zu den Persönlichkeiten, die damals im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit stehen. Und hier sehen Sie sie auch im Bild gezeichnet. Da haben wir den britischen Premierminister bis 1940, Neville Chamberlain. Er gilt als Architekt der sogenannten Appeasement-Politik. Da haben Sie den deutschen Diktator Hitler mit seinem Charlie Chaplin-Schnauz und daneben Winston Churchill, den Warner, der Mann, der von Anfang an wie ein Wachhund vor dem Militarismus und dem Aufstieg der Nazis gewarnt hat und immer darauf drängte, hier mit äußerster Härte gegen die nationalsozialistische Regierung vorzugehen, keinen Millimeter preiszugeben, nachzugeben, sondern im Gegenteil aufzurüsten, um diese Regierung in Berlin in die Knie zu zwingen. Also das Gegenteil von Appeasement. Was wurde darunter verstanden? Vielleicht ganz kurz, was ist der Hintergrund dieser Appeasement-Politik? Wir müssen das natürlich im größeren Zusammenhang sehen, im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist ja nach Auffassung von Historikern aus ziemlich komplizierten Gründen entstanden, 1914. Es werden heute noch Bücher geschrieben mit Theorien, die versuchen zu erklären, wie das eigentlich möglich war, dass eine Welt, die doch damals prosperierte, in diesen Höllenschlund hineinstürzen konnte. Und das Wort, das sich zuletzt da etwas Gehör verschaffen konnte, war das Wort der Schlafwandler. Christopher Clark, auch ein englischsprachiger Historiker, hat das geprägt. Die Schlafwandler, man sei also gleichsam in diesen Ersten Weltkrieg hinein schlafgewandelt, habe sozusagen nicht gemerkt, was für ein Verhängnis sich da anbahnte, eingesponnen alle europäischen Großmächte damals in ein komplexes Netz an Koalitionen und Abhängigkeiten. Und das Ganze hat sich dann dermaßen aufgeschaukelt, dass man am Schluss in den Schützengräben von Flandern und Frankreich Millionen an Menschenleben verheizte. Das der Erste Weltkrieg. Und dann daraus hervorgehend natürlich eine gewaltige Staatenkrise auf dem Kontinent. Im Zentrum dann vor allem natürlich das untergehende Deutsche Reich, zerrissen in der Weimarer Republik, dieser ungeliebten Konstruktion, die den Deutschen da aufgenötigt worden war durch die Siegermächte. Das kam nie zur Ruhe. Gewaltige Reparationszahlungen, Demütigungen, das Ressentiment kochte hoch. Im Osten tobte die bolschewistische Revolution, auch der Zarismus ging zugrunde, und im deutschen Bürgertum, aber nicht nur im deutschen Bürgertum, in dem Adel gab es die große Angst, dass in dieser allgemeinen Unruhe eben der Kommunismus durchschlagen könnte, und deshalb haben sich dann auch Teile des Bürgertums zum Teil auch schweren Herzens bereit erklärt, quasi ihre Aktien auf Hitler zu setzen, weil sie glaubten, dass da wenigstens ein Bollwerk gegen die Marxisten errichtet würde. Ein ähnliches Kalkül ja dann in Italien, aber eben diese Fronten überlagerten sich ja auch. Mussolini in Italien, ein ehemaliger Sozialist, der dann Faschist wurde und Sozialistengegner. Also eine komplexe Zeit. Und in diesem Zusammenhang, in dieser gewaltigen Anhäufung von Krisen, müssen wir eben auch diese Appeasement-Politik sehen. Hitler ist an die Macht gekommen 1933, natürlich sehr schnell dann eine Diktatur installiert, mit den Zielen, die Verträge nach dem Ersten Weltkrieg, allen voran diesen Versailler Vertrag abzuschütteln, auf das Deutschland wieder ein eigenständiges Militär haben könnte, dass man da wieder gleichberechtigt behandelt würde und so weiter. Und diese Forderungen der Nationalsozialisten, jetzt abgesehen von ihren rassistischen und verbrecherischen Exzessen, die sie übrigens auch dokumentiert haben in Schriften, das war kein Geheimnis, aber das Joch dieses Versailler Vertrags, dieses Schandfriedens von 1918-19, das wollte man loswerden, und man sah in Hitler vielleicht ein Instrument, um das zu bewerkstelligen, ein kontrollierbares Instrument. Wir schaffen das, sagten sich vielleicht die führenden konservativen Politiker der damaligen Zeit, um dann herauszufinden, einmal mehr, dass man es eben nicht schaffte, dass man sich da übernommen hat. Und in dieser Zuspitzung ist dann sozusagen diese Appeasement-Politik gestanden. Also man hat von britischer Seite natürlich auch beobachtet, dass da die Deutschen sich freistrampeln wollten von dieser Underdog-Rolle nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab auch viele britische Stimmen, die diesen Versailler Vertrag, diesen Jochvertrag gegen Deutschland kritisiert haben. Kein geringerer als John Maynard Keynes, der berühmte Ökonom, ist sogar zurückgetreten aus der entsprechenden Unterhändlergruppe und hat visionär in einer Schrift damals kundgetan, dass dieser Vertrag noch großes Unheil über Europa bringen werde, weil er natürlich auch in Deutschland eben die Kräfte des Ressentiments, der ganz extremen Reaktion auf diese Demütigung hervorkitzelte. Auch ein interessantes Muster natürlich in der Geschichte, dass es nie gut herauskommt, wenn man eine einstige Großmacht, die einen Krieg verliert, demütigt nach dem verlorenen Krieg. Diesen Fehler hat man sicherlich gemacht von Seiten der Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg. Das hat man nach dem Zweiten Weltkrieg dann nicht gemacht, in einer ganz anderen Situation, als man den geschlagenen Deutschen die Hand ausstreckte und zumindest im westlichen Teil auch wieder auf die Beine half mit dem Marshallplan und so weiter. Und so dann eben auch einen gedeihlichen Rückweg, wenn man so will, in eine demokratische Wirklichkeit ermöglichte. Aber eben die Engländer, die ganz massiv gelitten hatten im Ersten Weltkrieg, riesige Verluste, große Kriegsmüdigkeit, dann die Einsicht in die teilweise Ungerechtigkeit, wie man die Deutschen behandelt hat. Es gab auf britischer Seite Musikgehör bei aller Abscheu gegenüber Hitler und den Nationalsozialisten. Es gab Verständnis für diese politischen, für diese realpolitischen Forderungen. Es gab auch Bewunderung, das muss man sagen. Es gab bedeutende britische Staatsmänner, zum Beispiel der frühere Kriegspremier Lloyd George, die zu Hitler gebildet sind und beeindruckt waren. Große Pressebarone, Lord Rothermere zum Beispiel, der Erfinder des Daily Mail, war ein Bewunderer der Nationalsozialisten. Warum? Weil er in ihnen eben auch ein Instrument sah gegen den Marxismus, gegen den Bolschewismus, gegen die Roten, also ähnlich tickte vielleicht etwas wie einige deutsche Konservative. Und das war so etwas die Gemengelage, in der sich diese Verständigungspolitik anbahnte. Die ist dann nachher rückwirkend aufgrund der Resultate verdammt worden. Aber in der damaligen Zeit muss man sich einmal vor Augen führen, dass diese britischen Stimmen und britischen Politiker, die wollten einfach noch einmal einen Krieg verhindern. Und sie sagten sich, ja, es gibt berechtigte Forderungen der deutschen Seite, auch wenn uns da die Partei nicht passt und diese Regierung, aber diese Versailler-Themen, die müssen wir ernst nehmen. Und warum nicht den Deutschen diese realpolitischen Zugeständnisse machen, um dadurch einen neuerlichen Krieg zu verhindern? Und das ist dann gescheitert, denn Hitler hat diese Zusicherungen bekommen, er hat diese Zugeständnisse bekommen von den Briten. Trotzdem ist er dann am 1. September 1939 eingefallen in Polen mit allen Weiterungen. Es gab den Frankreich-Feldzug, es gab den Überfall dann auf Skandinavien noch vorher, dann natürlich der Russland-Feldzug und schließlich der Untergang des Nationalsozialismus in einem neuerlichen, noch schrecklicheren Weltkrieg. Und das hat natürlich diese ganze Appeasement-Politik als Schandpolitik, sozusagen als Fehlerpolitik, hier im kollektiven Bewusstsein verewigt. Und der Autor Tim Bouvery versucht jetzt hier auch noch einmal darzustellen, warum es zu diesen Fehleinschätzungen der damaligen Zeit kommen könnte. Und jetzt machen wir den Sprung in die heutige Zeit. Und jetzt gibt es natürlich die Leute, die auch mit sich beschäftigt haben mit dieser Appeasement-Politik, mit dem Zweiten Weltkrieg, die sagen jetzt, passen wir auf, dass wir mit Russland nicht den gleichen Fehler machen, dass wir Putin nicht Zugeständnisse machen, neben dem Krokodil geben, wenn er da gewisse Gebietsarrondierungen macht. Das ist ja genau das Gleiche wie die Deutschen, Sudetendeutsche, Sudetenland, Polen und so weiter. Man hat ihnen freie Hand gelassen im Ruhrgebiet und siehe da, was war das Resultat? Ein Weltkrieg. Man hätte von Anfang an Hitler in die Schranken weisen müssen, genauso wie man jetzt Putin von Anfang an in die Schranken weisen muss. Das ist ein ganz, ganz starkes Argument, das heute in der vor allem westdeutschen Publizistik und in der europäischen Publizistik, auch in der britischen Publizistik, hochgehalten wird. Ich möchte mich jetzt damit etwas kritisch auseinandersetzen. Denn entscheidend ist bei der Bewertung der sogenannten Appeasement-Politik und ihrer Anwendbarkeit auf unterschiedliche historische Konstellationen, mit wem haben wir es denn da eigentlich zu tun? Und wenn Sie dieses Buch lesen von Tim Bouvery, dann ist eben sehr interessant, dass der Appeasement-Politik von Chamberlain eine grundlegende Fehleinschätzung der deutschen Regierung unter Hitler zugrunde lag. Denn Hitler, damals übrigens 1938, 37, 38, erst 4, 5 Jahre im Amt, hat in seinen Schriften, und zwar ab 1920, 21, 22, 23 und dann vor allem auch in seinem Bestseller «Mein Kampf» glasklar dargelegt, was im Grunde seine Politik ist. Und seine Politik war eben nicht abgezirkelt auf die unmittelbaren Sicherheitsinteressen Deutschlands, quasi Deutschland wiederherzustellen in den Grenzen vor dem Ersten Weltkrieg und hier eine Stabilität, einen Ausgleich zu finden mit den Nachbarn, sondern seine Politik war eine ganz andere. Es war sozusagen die Politik eines ideologisch radikalisierten Frontsoldaten, der sicherstellen wollte, dass Deutschland nie mehr einen Krieg verliert und deshalb unbedingt die Hegemonie, also die Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent erringen müsste. Ja, mehr noch, diese Vorherrschaft auch dadurch absichern würde, dass sie vor allem im Osten, wie man sich ausdrückt, den Lebensraum erobert und die Völker, die dort jetzt leben, unterjocht, quasi als Untermenschen zu Sklaven herabwürdigt. Und das ist alles in seinen programmatischen Schriften festgehalten worden. Und wie wir ja dann auch im weiteren Fortgang beobachten konnten, war das auch das ideologische Programm von Hitler, das er zu vollstrecken versuchte, insbesondere in diesem brutalsten aller Feldzüge im Ostfeldzug, der als Vernichtungsfeldzug gegen den russischen, sowjetischen, bolschewistischen Untermenschen, wie sich die Nazis damals ausdrückten, ausdrücklich geführt wurde. Und diese Ziele, die waren bekannt, die lagen auf dem Tisch. Daneben gab es, jetzt im Betrachtungsmodus der Realpolitiker oder der eben nicht so ideologisch fixierten Politiker, gab es legitime deutsche Forderungen im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem ungerechten Versailler Frieden. Aber dieses von Hitler ganz klar bekräftigte Programm einer rassistisch motivierten Lebensraumeroberung im Osten, einer ganz klaren Unterjochung des europäischen Kontinents, einer rassistischen Herrenmenschenideologie, die im Zentrum stand seines Denkens und natürlich taktisch verwedelt wurde, auch in einigen Gesprächen hat er das abgestritten und so weiter, aber das ist alles festgehalten worden und es gab ja auch zahlreiche Politiker, nicht zuletzt Churchill, die darauf hingewiesen haben. Das ist der Fehler der Appeasement-Politik, also dass man realpolitisch berechtigte Forderungen erfüllte im Glauben, das sei die Essenz der hitlerschen Politik und alles andere, was er sonst noch gesagt hat, das könne man eigentlich wegwischen, das seien Übertreibungen, das seien jugendliche Ausschweifungen gewissermaßen eines in den Schützengräben irgendwie teilweise auch verblendeten ehemaligen Soldaten, aber das könne man im Grunde vergessen und die Realpolitik im Vordergrund stehen. Das ist die Fehleinschätzung, die hier gemacht wurde. Und jetzt können wir den Sprung machen auf die Situation zu heute und ob eben dieses Argument, man müsse gegenüber den Russen eine sogenannte Appeasement-Politik vermeiden, ob das stichhaltig ist. Und da habe ich eben meine ganz großen Zweifel. Wenn ich jetzt einen Putin neben Hitler stelle, also die Gleichsetzung, die eben passiert heute zwischen Hitler und Putin, verkennt natürlich die Natur meines Erachtens dieses russischen Präsidenten, der ja natürlich ein autokratisches, ein autoritäres Regime führt, das ich nicht haben möchte in der Schweiz, um das hier auch zu Handen jener, die darauf Wert legen, festzuhalten. Selbstverständlich nicht. Ist ja eine Selbstverständlichkeit, ist ja klar. Es ist eine autokratische Herrschaft. Es ist eine Art von Herrschaftsausübung, die unseren individualfreiheitlichen schweizerischen Gepflogenheiten zutiefst widerspricht, in vielerlei Hinsicht sogar das Gegenteil verkörpert. Die Frage ist aber, ist Putin ein ideologisch getriebener Hegemonialpolitiker, der die Absicht verfolgt, aus dem Trauma einer Niederlage heraus jetzt eine dermaßen absolut gültige Weltmacht- oder Weltbeherrschungsstellung zu erreichen, wie das eben bei Hitler der Fall war, mit den entsprechenden Konsequenzen für eine Politik? Und da lautet meine Antwort natürlich ganz klar nein. Ich glaube, dass eben hier jetzt auf russischer Seite tatsächlich realpolitische Forderungen auf dem Tisch liegen, die man ernst nehmen kann und die man auch zum Wesenskern der Politik erklären kann, nämlich, dass die Russen es nicht wollen, dass die westliche Militärallianz, die NATO, sich immer weiter nach Osten ausbreitet, bis in die Ukraine, die Russen in ihrer Sicht als letztlich Teil ihres Landes betrachten, ungeachtet dessen bereit gewesen sind, die Unabhängigkeit zu akzeptieren, übrigens auch wirtschaftliche Beziehungen zu pflegen, aber was man nicht will und was man nie wollte, ist, dass diese Ukraine, wenn man so will, etwas wie die Rütliwiese vielleicht der Russen. Dort in Kiew ist ja die Rus gegründet worden. Das betrachtet man sozusagen als Heimatboden, der aufgrund von tragischen historischen Entwicklungen halt der Heimat abspenstig gemacht wurde. Trotzdem haben sie diese Staatlichkeit anerkannt, aber sie haben eben nicht anerkannt, dass diese Ukraine zu einer Art Anti-Russland gemacht wird, zu einem Außenposten der NATO und vor allem dann eben auch mit einer sehr nationalistischen ukrainischen Regierung, die die Minderheitenrechte, vor allem der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine, mit Füßen tritt. Hier wäre einmal ein Artikel beizusteuern, der untersucht, wie eigentlich in der russischen Gegenwart die Minderheiten behandelt werden und wie in der ukrainischen Gegenwart durch die Regierung die Minderheiten, insbesondere auch die russischen, behandelt werden. Und ich glaube, dann käme man auch etwas auf Abstand zur Idee, dass diese Ukraine nun also das Inbild einer westlichen, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft darstellte, zu der man sie ja verklärt hat in den letzten Jahren. Also hier liegt eine aus meiner Sicht realpolitische, interessenpolitische Konfliktsituation vor, wo zwei Großmächte, die westliche Allianz, der westliche Block, die NATO, die Amerikaner mit den Russen ins Gehege kommen. Und die Interpretation, dass man das sozusagen, das Verhalten Putins jetzt gleichschaltet mit dem von Hitler vor 80, 85 Jahren, das wird meines Erachtens den heutigen Umständen nicht gerecht. Und ich glaube, vor allem auf deutscher Seite muss man sich einfach einen Gedanken bewusst machen, dass natürlich die Neigung, und ich habe größtes Verständnis dafür, ich will mich doch als Schweizer hier überhaupt nicht darüber lustig machen oder darüber erheben, natürlich ist das für jedes Land, wäre das für jedes Land eine Belastung, wenn du in der Ahnenreihe deiner Staatschefs eine Figur wie Hitler hast. Und vor allem auch für die, ja, so moralbeflissenen Deutschen, die ja in vielerlei Hinsicht immer noch etwas die Musterschüler sein möchten. Auf der Weltbühne ist das ein ganz gewaltiger Abgrund, schwer zu verdauen, schwer zu verkraften. Und daraus entsteht natürlich auch die psychologische Neigung, diesen Schatten irgendwie abzuschütteln. Und wie kann man so etwas abschütteln? Ja, indem man zum Beispiel in der Gegenwart einen Schurken, einen Bösewicht identifiziert, der tatsächlich oder angeblich noch viel schlimmer ist als den, den man selber einmal im Nacken gehabt hat. Und so verspüren, aber das ist jetzt etwas Küchenpsychologie, viele Meinungsmacher, das kommt zumindest in der, im deutschen Meinungsspektrum für mich, der Wunsch zum Ausdruck, sich quasi mit dem Belzebub Putin den Teufel Hitler auszutreiben. Und die Sehnsucht hier eben in diesem Bösewicht, in diesem vermeintlichen oder tatsächlichen, zum Teil sicherlich Bösewicht Putin, eben einen Ersatzteufel zu finden, an dem man sich jetzt moralisch gesund stoßen kann. Seht her, wir stehen jetzt auf der richtigen Seite. Wir haben die richtigen demokratischen Impulse. Wir machen nicht nochmal den gleichen Fehler. Und dieser Kurzschluss, dieser psychologische Kurzschluss, das ist hier das Problem meines Erachtens in der ganzen Russlandpolitik, wo man immer wieder in die Schablonen des Zweiten Weltkriegs zurückzufallen scheint. Eben kein Appeasement wie mit Hitler, kein Appeasement mit Putin und gerade die Deutschen wollen da ganz zuvorderst stehen. Und da habe ich größtes Verständnis und noch einmal, ich will mich darüber nicht lustig machen, ich will das nicht karikieren, ich halte das für hochgradig verständlich, aufgrund der historischen Erfahrung in Deutschland. Aber man muss sich eben auch als Deutscher bewusst sein, ich bin 25% Deutscher, dass man an diesem Punkt vielleicht einen speziellen Reiznerv hat, der nicht 100% zutreffende Erkenntnisse liefern mag und könnte zur Beurteilung der Gegenwart. Also man muss aus dieser eigenen historischen Betroffenheit irgendwo auch aus deutscher Perspektive die Folgerung ableiten, dass man vielleicht auch etwas in Ausstand treten müsste. Und da muss ich bewusst machen, dass hier eben so eine psychologische Kurzschlussreaktion sozusagen eben die Verteufelung Putins zur Entteufelung der eigenen Geschichte sozusagen, zur Entlastung vom eigenen Teufel, dass diese Möglichkeit natürlich in der heutigen Zeit eine Verführung darstellt. Und das vermisse ich in der deutschen Publizistik, das vermisse ich in der deutschen Politik, aber auch in der schweizerischen, denn auch unsere Medien haben sich dieser Verteufelungstheorie, dieser exorzistischen Betrachtungsweise sozusagen meines Erachtens zu sehr ergeben und man ist einfach zu wenig differenziert. Wichtig ist, dass man, wenn man diesen Kurzschluss Hitler-Putin nicht macht, das heißt ja nicht, dass man mit dem einverstanden ist, was die Russen machen, dass man diesen Einfall in die Ukraine rechtfertigen würde. Das wird einem ja dann immer vorgeworfen, wenn man es macht. Und das zeigt ihnen eben auch, dass das Ganze irgendwo psychologisch irrational aufgeladen ist. Nein, ich glaube, man muss das ganz, ganz nüchtern anschauen. Man muss sich bewusst machen, dass solche historischen Parallelisierungen, auch die Verwendung von historisch belasteten Begriffen, Appeasement, dass die auch hochgradig irreführend sein können. Und meines Erachtens ist es hochgradig irreführend, ist es geradezu fatal, wenn man mit den Schablonen der unmittelbaren Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs die russische und ukrainische Situation von heute betrachtet. Und ich glaube, es wäre in diesem Zusammenhang vielleicht ratsam und produktiver, sich viel stärker mit der Geschichte, der Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs auseinanderzusetzen. Des Ersten Weltkriegs, wo eben Dämonisierungen, Feindbildaufschaukelungen, Koalitionen, Abhängigkeiten, wie man sie heute mit Beistandsverpflichtungen etwa innerhalb der NATO hat, wie solche Koalitionen eine kriegstreibende Dynamik entfalten konnten. Und zwar nicht nur im einfach militärisch-politischen Sinn, sondern auch im mentalen Sinn, dass eben diese Abhängigkeiten und Aufschaukelungen eine Atmosphäre allgemeiner Kriegsbesessenheit erzeugt haben, mit dem Resultat, dass man dann tatsächlich in einen Krieg hineinmarschiert ist, mit wehenden Fahnen, allerdings dann sehr baldiger auch Ernüchterung und Enttäuschung. Also passen wir auf, dass wir nicht mit den Schablonen des letzten Krieges, den man noch einmal führen möchte oder noch einmal verhindern möchte, dass man mit diesen Schablonen die Gegenwart beurteilt, versuchen wir zumindest in Alternativen zu denken. Und mein Ratschlag wäre, sich stärker mit der Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs als mit der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs auseinanderzusetzen, weil eine Gleichsetzung Putins und Hitlers, und die ist eben durch die Kritik an der Appeasement-Politik oder durch die Verwendung des Appeasement-Begriffs ist ja diese Gleichsetzung eingeschlossen und diese Gleichsetzung hält meines Erachtens einer kritischen Prüfung nicht stand. Hitler ist ein ganz anderer politischer Typus, eine ganz andere Figur, auch von ganz anderen Motiven und Triebkräften, soweit wir sie überhaupt verstehen können, angefeuert, als dies heute beim russischen Präsidenten der Fall ist. Abgesehen davon ist Putin seit 25 Jahren im Amt, sehr, sehr lange, natürlich eben mit autokratischen, auch repressiven Methoden im Amt, aber ungeachtet all dessen nach wie vor getragen von der Mehrheit der russischen Bevölkerung. Und der Versuch, Russland in die Knie zu zwingen, gerade auch mit den Sanktionen, Russland zu spalten, vielleicht auch dieses Gebilde, das habe ich in den USA aufgehört, ja, das ist ja ein Anachronismus, Russland kann gar nicht zusammenhalten, das können wir zertrümmern. Das erinnert fatal an Aussagen der Deutschen 1940, 1941, als man glaubte, Russland mit einem militärischen Überfall die Sowjetunion zum Auseinanderbrechen zu bringen. Man sagt, das ist ein Riese auf tönernen Füßen schon damals. Und das ist übrigens eine Fehleinschätzung, die nicht nur die Deutschen gehabt haben, sondern wenn Sie in die Literatur einsteigen, sehen Sie auch, dass der britische Generalstab 1940, 1941, vor allem nach dem Hitler-Stalin-Pakt zur Auffassung kam, wenn die Russen den Deutschen zu sehr helfen, dann braucht es britische Luftschläge auf die Erdölgebiete im Kaukasus, vor allem auf Baku. Und wenn wir das tun, würde das sozusagen der Sowjetunion bereits den Rest geben. Also die Unterschätzung Russlands, der Sowjetunion damals, Ende der 30er Jahre, die war mindestens so groß wie die Unterschätzung Russlands heute. Russland fällt eben nicht auseinander. Und es ist bemerkenswert, und das musste bereits Napoleon erfahren, dass die Russen ein Vielvölkerstaat mit vielen, also Russland mit Vielvölkerstaat, mit vielen Völkerschaften, mit vielen Mentalitäten, mit vielen Konfessionen und Religionen, dass dieses Russland, dieses so heterogene Gebilde, und die Sowjetunion war ja auch eins, noch größer, dass diese Sowjetunion eben nicht unter Druck auseinandergefallen ist, sondern dass all diese angeblich so versprengten Völkerschaften sich dann doch zusammenfanden. Natürlich hart regiert, aber eben keine Konstruktion aus Balsaholz. Und diese Fehlüberlegungen, die sehe ich heute überall, wenn ich die Berichterstattung zu diesem fürchterlichen Konflikt in der Ukraine mir zur Kenntnis nehme. Und ich will es hier im Sinne eines Fazits so zusammenfassen. Eine Appeasement-Politik gegenüber einem fanatischen, rassistischen, Hegemonial- und Weltbeherrschungsfantastiker, wie es Hitler war, der allerdings, und das haben Zeitgenossen immer wieder unterstrichen, auch ein erhebliches taktisches Geschick hatte und auch große Fortüne, was beispielsweise der Frankreich-Feldzug lehrte, wo sich Hitler gegen alles durchgesetzt hat, was ihm seine Diplomaten und sein Generalstab gesagt haben. Und innerhalb von wenigen Wochen hat er Frankreich unterworfen. Dann wurde er natürlich vollends zum halben Heiligen verklärt, natürlich. Aber eben, dass dieser Fanatiker, das ist eben, da ist der Appeasement falsch. Aber wenn Sie es mit einem, sagen wir, nationalistischen Realpolitiker, konservativen Zuschnitts zu tun haben, wie einem Putin, dann kann eben eine, nennen wir es nicht Beschwichtigungspolitik, nennen wir es eine Interessenspolitik auf der Grundlage auch der Berücksichtigung russischer Interessen, genau das Richtige sein. Und die Anwendung von eben Appeasement-Vermeidungsstrategien, dass man auf keinen Fall einen Ausgleich machen, auf keinen Fall verhandeln sollte, das kann erst recht eine Kriegsgefahr heraufbeschwören. Also entscheidend ist, wie man hier im Konkreten die unterschiedlichen Politiker beurteilt. Und Putin ist kein Hitler, Hitler ist kein Putin. Und deshalb ist eben auch eine kritiklose Übertragung und Verwendung von Begriffen wie Appeasement, Nicht-Appeasement, falsch oder richtig, trifft hier eben nicht zu. Und ich glaube, wenn man dieses Buch hier liest, Appeasing Hitler, dann werden einem die Unterschiede zur heutigen Situation bekannt und werden einem bewusst. Und lassen Sie mich zum Schluss noch etwas sagen, in diesem auch nicht geskripteten, spontanen Vortrag aufgrund der Lektüre-Ergebnisse. Niemals würde ich argumentieren, dass man Russland vertrauen kann. Wir können ja auch den Vereinigten Staaten von Amerika nicht vertrauen. Ich meine, wir Schweizer, wir haben doch den Amerikanern noch nie etwas zuleide getan. Wir haben ihnen geholfen, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen mit unseren Bürle-Kanonen 20 mm, mit denen sie die Schlacht von Midway gewonnen haben, obwohl die Amerikaner unsere Kanonen in Raubkopien damals auf ihre Kampfschiffe geschraubt haben, ohne die Lizenzgebühren zu bezahlen. Trotzdem ist die Schweiz dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern wegen ihrer Neutralität fürchterlich drangenommen worden. Nein, man kann diesen Großmächten nicht trauen. Man kann den Russen selbstverständlich nicht trauen. Man kann auch Putin nicht trauen. Das ist jetzt aber keine moralisch wertende Aussage, sondern ich sage, das ist in der Sphäre der Staaten der Fall. Du kannst nicht vertrauen. Du musst auf die Interessen schauen. Und du musst einfach schauen, habe ich es beim anderen mit einem Interessenspolitiker zu tun oder habe ich es mit einem ideologischen Fanatiker zu tun, mit einem Umstürzler, mit einem Revolutionär, der die ganze Weltordnung nach neuen Prinzipien, nach neuen theologischen oder ideologischen oder sonstigen Gesichtspunkten umpflügen will. Und wenn du es mit so einem Politiker zu tun hast, dann darfst du auf keinen Fall Appeasement-Politik machen. Wenn du es aber mit einem Realpolitiker zu tun hast, mit einem Interessenspolitiker, und das wäre nach allen mir zur Verfügung stehenden Informationen bei Putin der Fall, dann kannst du eine, jetzt polemisch formuliert, Appeasement-Beschwichtigungspolitik machen, aber nur insofern du eben Interessen der anderen Seite ernst nimmst und auch zu erfüllen versuchst, als deine eigenen Interessen dadurch nicht gefährdet werden. Und daraus folgt, dass natürlich eine Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit wichtig ist. Man muss den Russen selbstverständlich Grenzen zeigen. Man muss auch den Amerikanern Grenzen zeigen, der Europäischen Union, wir Schweizer. Es braucht eine starke Armee. Aber gefährlich ist es, wenn man mit einer falschen politischen Zielsetzung Aufrüstung betreibt. Und das ist die große Angst, die ich heute in der Europäischen Union habe. Dass man sozusagen mit den Denkschablonen des Zweiten Weltkriegs oder der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs aufrüstet. Das heißt, man rüstet dann zum Krieg auf. Man nimmt gewissermaßen die Churchill-Rhetorik. Blut, Schweiß und Tränen. Wir werden an den Stränden kämpfen, wir werden im Himmel kämpfen, wir werden den Deutschen keinen Millimeter Boden preisgeben. Mit diesem Geist hat Churchill aufgerüstet und Großbritannien so zum Krieg gegen die Nationalsozialisten, ja, kriegstauglich gemacht. Und es ist ja dann auch zu diesem Krieg gekommen, zu diesem unvermeidlichen Krieg, aufgrund eben der revolutionären, umstürzlerischen, fanatischen und wie wir sehen verbrecherischen Ausrichtung der deutschen Politik in den 30er und 40er Jahren. Aber wenn du in diesem Geist heute gegenüber einem Staat aufrüstest, nämlich gegenüber Russland, der eben nicht diesem Zerrbild, diesem hitlerschen Ersatzteufel-Zerrbild entspricht, ja, dann gehst du in die Irre, dann schaffst du keine Sicherheit, sondern du schaffst Unsicherheit. Und darum, meine Damen und Herren, ja zu einer Verteidigungsfähigkeit, aber nein zu einer Aufrüstung mit der falschen politischen Philosophie, mit den falschen historischen Gleichsetzungen. Das ist der entscheidende Punkt. Und darum ist es eben auch wichtig, immer wieder über die Geschichte zu reden, über die Ursprünge. Denn gerade die Außenpolitik ist durch geschichtliche Erfahrungen geprägt und wie diese historischen Erfahrungen anwendbar sind auf die heutige Zeit, das erfordert eine viel vielfältigere, eine viel komplexere und eine viel anspruchsvollere Diskussion als die, die wir in unseren Zeitungen sehen. Und als Journalist tut es mir natürlich leid, tut es mir weh, wenn ich sehe, wie intelligente Leute, gerade in den deutschen Medien, die ich ja kenne, ich habe dort gearbeitet, wie die sich da auf die Barrikaden stellen und sagen, ja, das ist Appeasement, das ist das, und nicht bereit sind, darüber zu diskutieren. Es mag ja ein Körnchen Wahrheit geben, es kann ja auch aus einem Realpolitiker ein Fanatiker werden, mit dem Essen, mit dem Essen kommt der Appetit und so weiter. Natürlich muss man den Russen Grenzen aufzeigen, aber du musst dir immer die Frage stellen, im realistischen Sinne, was ist die Philosophie dahinter? Was ist mein Ziel? Will ich mich verteidigen? Rüste ich mich zu einem Krieg? Und wenn ich heute lese, dass da viele angebliche Experten in der Europäischen Union und in der NATO der Auffassung sind, dass die Russen 2027, 2028 weitere NATO-Staaten angreifen wollen, da kann Putin noch tausendmal das Gegenteil erklären, man sagt dann einfach, ja, der lügt wie Hitler. Da ist man eben in diesen falschen historischen Analogien gefangen. Und mein Punkt ist, in Deutschland, in der Bundesrepublik, aufgrund der Geschichte verständlich, ist eben diese historische Falle der Fehlanalogie, der Fehlgleichsetzung, die ist etwas akuter, diese Bärenfalle, in die man da hineingetrampelt ist, in die man hineingetrampelt ist. Und da muss man sich hier wieder etwas Abstand nehmen, um die Sache etwas nüchterner, etwas sachlicher zu beurteilen. Appeasing Hitler, Chamberlain, Churchill and the Road to War, ein sehr gutes Buch, gerade auch um Illusionen, Fehlstrategien mit Blick auf heutige Konfliktsituationen zu vermeiden. Eine etwas längere, eine etwas ausführlichere Sendung. Ich hoffe, Sie sind mir trotz allem bis hierhin gefolgt. Das ist ein wichtiges Thema. Man kann sicherlich auch etwas kürzer ausdrücken. Ich bin mir dessen bewusst. Aber ich hoffe, dass meine wesentlichen Gedanken hier in diesem spontanen, jetzt wirklich nicht vorformulierten oder vorgeskripteten Instant-Vortrag in dieser Ansprache, dass die rübergekommen sind, die Unterschiede und vielleicht doch auch gewissen Übereinstimmungen zu anderen historischen Situationen heute mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's mit diesem Weltwoche-Daily-Special. Bleiben Sie dran, wir halten Sie auf dem Laufenden und auch ich melde mich definitiv zurück. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle auch für die so liebenswerten Reaktionen, die wir erhalten. Christoph Mörgel Merkel und ich für unsere Sommerserie zu Frankfurt am Main. Ich habe von einem Historiker gehört, auch da haben wir falsche Begriffe verwendet. 1848 gab es kein deutsches Reich, da gab es einen deutschen Bund. Bitte verzeihen Sie solche Ungenauigkeiten und begrifflichen Fehler. Wir machen diese Sendungen ja auch in der spontanen, gegenwartsbezogenen Art, ohne große Drehbücher, sondern mit Vorbereitung aus dem Kopf heraus. Da kann eben auch mal ein Fehler passieren. Das sollte nicht, aber es kann. Und ich bitte in aller Form um Entschuldigung. Wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich aufs Wiedersehen.